Morgen gib Gott eine Gelegenheit, gib Gott eine Möglichkeit, gib Gott eine offene Tür in deinem Leben, dass er Gutes an deinem Leben erweisen kann, dass er dich segnen kann, dass er dir begegnen kann. Genau das ist, was ich heute Morgen weitergeben möchte. Bevor ich das tue, ich lade dich ganz herzlich ein für heute Abend. Heute Abend werden wir einen besonderen Segnungs-, Salbungs- und Heilungsgottesdienst haben. 19 Uhr, herzlich eingeladen. Erwarte etwas. Erwarte viel und du wirst viel bekommen. Erwarte nichts und du wirst auch nichts bekommen. Ich kann es also sogar schriftlich geben, wenn du nichts erwartest, wirst du genauso leer nach Hause gehen. Selbst wenn die tollste Predigt, selbst wenn der Heilige Geist, selbst wenn Jesus da ist, du wirst armselig nach Hause gehen, wenn du nichts erwartest. In Nazareth war das so. Die Leute von Nazareth haben nichts erwartet. Und sie haben gesagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und da sind sie alle enttäuscht worden. So, erwarte viel und du wirst viel bekommen. Bring schon deinen Glauben mit. Sei geladen. Ja, sei voller Freude, sagt Herr Jesus Christus heute Abend, ich will gesegnet werden, ich will dir begegnen, ich will was mit dir erleben. So, gib Gott eine Gelegenheit. Das ist die Einleitung für heute Abend. Dann am Mittwoch werden wir das Thema haben, hab einen guten Draht zu Gott. Dann am Freitag wird das Thema sein, sei dort, wo Gott wirklich wirkt. Wir sind manchmal an vielen falschen Plätzen. Wir sind oft, wo viel los ist, aber da wirkt nicht der Herr. Da ist viel Rummel, da ist viel Betriebsamkeit, da ist viel Action. Aber da fehlt etwas Entscheidendes. Wir haben im Sendschreiben eine kleine Geschichte, das lässt der liebe Gott an eine Gemeinde, an eine Urgemeinde schreiben, ich habe was wider dich. Die Liebe fehlt bei dir. Die erste Liebe. Und das ist, worauf es ankommt, die erste Liebe zu Gott. Die erste Liebe zum Heiland, zu seiner Sache. Und nicht erst Liebe zu mir selber, zu anderen Leuten und sonst was. Wir sind so vom Humanismus geprägt in dieser Welt. Wir lieben, wir würden sogar den Teufel noch lieben, weil wir so auf Liebe programmiert sind. Du musst deine Feinde lieben, du musst die lieben, du musst die lieben. Nein, zuerst liebt man Gott. Und wenn man Gott liebt, dann resultiert alles andere, ist voller Liebe, voller Güte und voller Barmherzigkeit. So, hab einen guten Draht zu Gott, sei dort, wo Gott wirkt. Und dann am Samstag wird das Thema sein, Gott will dir vorausgehen. Das ist doch schön. Er will immer dort sein, wo du noch gar nicht bist. Mach den Tisch im Angesicht deiner Feinde fertig, er bereitet alles vor, du musst nur noch kommen und ja, genießen und dir gut gehen lassen. Nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, du bekommst, was du erwartest. Ich habe euch gesagt, erwarte viel. Heute Abend und dann die nächsten Tage, jeden Morgen, wenn du aufstehst, erwarte, dass du Wunder schaust, dass du Segnungen Gottes erlebst, dass du die Hilfe des Herrn erfährst, Tag für Tag, erwarte was. Wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, was passiert heute? Erwarte, dass was geschieht. Dass irgendwo ein Engel vorbeikommt, dass irgendjemand, ein netter Mensch, dich anruft, dir begegnet und dich grüßt und dich segnet und so weiter. Erwarte. Erwarte nicht den Teufel. Erwarte nicht die Krankheit. Erwarte nicht die Sorge. Erwarte nicht das Negative. Das, was du erwartest, das ziehst du an wie ein Magnet. Erwarte Großes und du wirst Großes bekommen. Erwarte den Segen, den Sieg, die Herrlichkeit Gottes und du wirst bekommen. So, gib Gott eine Gelegenheit. Du kannst dich Gott öffnen oder dich Gott verschließen. Das liegt immer an dir. Das liegt immer an dir. Du kannst die Liebe Gottes erfahren und Gott wird dich tragen. Oder du kannst sagen, nein, danke, möchte ich nicht. Weißt du, wir können auch ablehnend sein. Und so, ich bin gar satt und bedarf nichts. Einfach, man sitzt da und guckt zu. Wenn Leute mit verschränkten Armen sitzen, weiß ich ganz genau, lass den schwätzen, was er will. Die nehmen nichts an. Aber wenn jemand schon nach vorne sich bückt und noch mehr erwartet und noch mehr erwartet, dann weiß ich, der ist lehrig, der lässt sich belehren, der will was empfangen, der will was erfahren. Gottes Liebe streckt sich nach dir aus, der will dich tragen, aber du musst ihm eine Gelegenheit geben. Dich nicht extra schwer machen. So, er tut, was die Heiligen begehren, steht in meiner Bibel so, was die Gläubigen begehren, aber erlauben musst du, dass Gott was tut. Du musst dem Herrn ein grünes Licht geben. Herr, mach du. Du hast jetzt Bahn. Mach Bahn, der da kommt im Namen des Herrn, heißt es mal im Wort Gottes. Und dann Hosianna. Wir haben ja die Gebete hier gesungen. Manche Leute sitzen da und sagen, wann beten die überhaupt? Wir beten gar nicht, müssen wir gar nicht beten. Wir singen das Gebet. Hast du gehört, wie viele Strophen das Lied hatte? Befiehl dem Herrn deine Wege. Also wenn das Lied richtig von Herzen gesungen hast, hast du alles gesagt, was du sagen wolltest. Normalerweise, wenn Leute beten, die drehen sich ein bisschen um den Kreis und so weiter. Aber hier hat jemand was sich gedacht, als er geschrieben hat, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen in deinem Leben. Du musst Gott genehmigen, Gott erlauben. Herr, hier hast du mein Problem, geh du ran. Du musst deine Sache Gott übergeben. Dann kann er dich verteidigen. Ein Rechtsanwalt kann dich nicht verteidigen, wenn du die Sache nicht dem Rechtsanwalt vollkommen übergibst. Da schreibst du noch Briefe, da rufst du noch hinterher an und so weiter. Dann zwei können nicht daran an einer Sache arbeiten. Entweder der Rechtsanwalt oder du. So, ich sag dir eines, lass Gott ran. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Er liebt dich, er will dir helfen, er will dir beistehen. Das sind die Gedanken, die Gott mir gegeben hat. Aber erlauben musst du es ihm. Herr, segne meine Finanzen. Herr, segne meinen Körper. Segne meine Speise. Ich darf dir ein Geheimnis verraten und ich möchte, dass du das begreifst und verstehst. Gott arbeitet nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das ist das Geheimnis Gottes. Wenn du das verstanden hast, Gott arbeitet von innen her. Gib mir dein Herz. Er arbeitet vom Herzen her, vom Blutkreislauf, dann von dem ganzen Organismus. Er arbeitet nach außen. Er arbeitet nicht von außen nach innen. Du kannst deine Probleme Gott bringen, so viel du willst. Das ist nur Kurpfuscherei. Da wird ein bisschen geholfen, da wird ein bisschen geholfen. Um effektiv zu helfen, kann Gott nur, wenn er von innen nach außen arbeitet. Von innen nach außen. Und so ist es auch bei uns. Er möchte die Zentrale haben, die ganzen Knöpfe, dann kann er steuern, dein Leben. Dann kann er genau das veranlassen, was du brauchst und was nötig ist. Wer hat in deinem Leben das Sagen? Überleg einmal. Wer hat in deinem Leben das Sagen? Wer bedient dich? Wer hat das Kommando in deinem Leben? Wer? Wer bestimmt dich? Dein Horoskop? Die Menschen? Deine Gefühle? Dein Verstand? Ohne Zweifel, ich weiß ganz genau, der Herr Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du musst nicht philosophieren, ist Gott jetzt mit mir, ist er nicht? Wird er mit mir sein? Hoffentlich ist er mit mir. Das ist alles Rätseln. Raten, aber da kommst du nicht weit. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand, was du verstehst. Du wirst das meiste in der Welt sowieso nicht verstehen, glaub mir das. Selbst wenn du noch so gebildet bist. Und je mehr du weißt, desto weniger weißt du, dass du was weißt. Also verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf das, was du verstehst, auf die Diagnose oder die Ursachen. Du musst nur Gott dich überlassen und sagen, Herr, hier bin ich. Gib Gott eine Chance, gib Gott eine Gelegenheit. Er will deinem Leben dienen, aber er möchte deinen Lebenswillen haben. Diesen Geist in dir, ich will. Er will deinen Glauben haben, deine Einstellung haben. Und deshalb diese Zentrale ist so wichtig, dass er die besetzt. Wer die Zentrale hat, hat das ganze Geschäft, die ganze Firma, die ganze Fabrik. Das Leben ist, jetzt pass auf, wie Fotografie. Es wird aus dem Negativ entwickelt. Wie bei der Fotografie, aus dem Negativ. Deine Probleme, Gott nimmt diese Probleme in der Dunkelkammer, in der Gebetskammer und dort werden dann deine Probleme zu Projekten, zu Aktionen, Energie. Das ist ein anderes Wort aus dem Griechischen für Gott, Gott in Arbeit. Und Gott setzt etwas frei in deinem Leben. Also erlaube Gott in deinem Leben zu arbeiten. Zuerst ist immer das Negative da, das ist die Realität, das Irdische, das Menschliche, das Sichtbare. Und dann kommt Gott und steigt ein in deinem Wagen, in deinem Zug und sagt, und jetzt übernehme ich das Kommando, wo es lang geht, was passiert. Zuerst sind die Schwierigkeiten da und ich sage Halleluja. Je mehr Schwierigkeiten du hast, desto mehr Möglichkeiten hat Gott in deinem Leben was zu tun. Ja. Sonst ist Gott arbeitslos. Verstehen wir uns richtig? Wenn wir keine Schwierigkeiten haben, was soll der liebe Gott bei dir machen? Singen und beten? Nein, er will was tun. Energie, Gott in Arbeit. Er will aufräumen, Sünden vergeben, deine Gebrechen heilen. Zuerst, wenn Gott da ist und dort gewesen ist, dann gibt es Herrlichkeit. Dann ein Wunder nach dem anderen. Dann passiert etwas. Du solltest deinen leeren Teller nehmen und sagen, lieber Gott, füll diesen Teller mit einer guten Suppe, wenn du nichts zu essen hast. Wir sollen das Negative nehmen, den Mangel nehmen, die Schwäche nehmen, die Krankheit nehmen, die Kopfschmerzen nehmen, die Bauchschmerzen nehmen, die Beinschmerzen, welche Schmerzen auch immer. Nimm diese Schmerzen und sag, Herr, und jetzt nehme ich dich hinein in meinem Leben. Mach du was. Doktor kann nichts, Psychologe kann nichts, Pastor kann nichts, Seelsorger können nichts, aber jetzt du kannst was tun. Du kannst was tun. In meiner Bibel heißt es, gib dem Argen keinen Raum. Also gib Gott eine Gelegenheit und nicht dem Argen, was es auch immer ist. Lass dich nicht vom Teufel überholen, dass er vorne ansteht und vorne geht und dich bewegt. Lass Gott an erster Stelle in deinem Leben sein. Bevor du zum Arzt gehst, du solltest zuerst zum lieben Gott gehen. Bevor du zur Bank gehst und Kredit aufnimmst, geh zum lieben Gott. Vielleicht hat Gott ganz andere Wege für dich. Vielleicht, bevor du irgendwie zu einer Besprechung gehst, zu einer Sitzung gehst, frag den Herrn, Herr, was für Möglichkeiten hast du für mich? Wir sollten lernen aus der Bibel, die Alten wie David oder Moses und so weiter, sie befragten den Herrn. Sie haben bei Gott angeklopft und sie haben gefragt, lieber Gott, was denkst du, was soll ich machen? Soll ich die Feinde direkt angreifen? Oder hast du eine andere Möglichkeit? Und weißt du, was Gott beim David einmal sagte? Umgeh die Philister. Mach einen großen Bogen um sie. Beschäftige dich gar nicht mit ihnen. Geh du deinen Weg da ein bisschen spazieren und du wirst sehen, was passiert. Von dort erwarten die dich gar nicht. Gott hat Wege und Mittel und Möglichkeiten. Du solltest seine Wege und seine Möglichkeiten entdecken. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Also, gib dem Argen keinen Raum. Du kannst dich nicht mit dem Teufel abgeben, du hast keine Zeit dafür. Du bist zu heilig, zu gerecht, du bist ein Kind Gottes und Kinder Gottes beschäftigen sich nicht mit dem Teufel, mit Negativen. Sie beschäftigen sich nur mit Gott. Geschwister, es ist so wichtig, gib dem Argen keinen Raum, gib Gott eine Möglichkeit. Wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, also ich habe keine Lust heute aufzustehen, aber ich will dich loben und preisen. Das ist mein Geschäft. Nicht zum Beten. Nein, und betteln. Ich will dich loben und preisen. Morgens, wer mich lobt und preist, sagt der Herr, dem zeige ich den Weg des Heils. Ich möchte beim Jakobus Kapitel 4 bleiben ein bisschen. Und dort steht klipp und klar, wie man Gott eine Gelegenheit gibt und wie man die göttlichen Gelegenheiten sich verbaut und vermasselt. Jakobus war der Bruder vom Herrn Jesus. Also der kannte ihn leibhaftig. Er wusste nicht nur von der Gemeinde oder von Himmelfahrt oder von den drei Wirkungsjahren dort in Galiläa und Palästina. Nein, er kannte seinen Bruder sehr perfekt, Jakobus. Und hör mal, was er schreibt. Das haut dich um. Gib Gott eine Gelegenheit, ist meine Botschaft. Ihr Abtrünnigen, sagt er, ihr Abgefallenen, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft, Feindschaft mit Gott ist? Du siehst also Freundschaft mit der Welt. Sitzen, wo die Spötter sitzen. Solange du dort sitzt, wo die Spötter sitzen, kannst du nie glücklich werden, nie gesund werden, nie siegreich sein. Du musst also die Spötter, die Gottlosen sitzen lassen, wo sie sitzen. Dann geht es weiter hier. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, der in euch ist und wohnt. Und er lässt uns wohnen und er gibt noch reichlich Gnade euch. Darum heißt es hier, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Du gib Gott eine Gelegenheit. Werde demütig. Hör auf mit seinem Stolz. Ich habe ein Recht. Ich fordere, ich verlange. Du hast kein Recht. Was wir sind, wir leben allein aus Gnaden, Leute. Allein aus Erbarmen. Du hast kein Recht. Demütig vor Gott und sag, lieber Gott, erbarm dich meiner. Das ist das Gebet, das der liebe Gott immer hört und alle Zeit hört. Da heißt es, ist also, Gott widersteht dem Hochmütigen, auch dem Charismatiker und dem Pfingster und dem Freikirchler und was weiß ich, von welches Gesindel wir sind. Er widersteht, er sagt, ich habe die reine Wahrheit, die reine Lehre. Vergiss es, wir sind alle Dreckbatzen. Und wir haben alle Dreck am Stecken. Wir sind nicht vollkommen, nur er ist heilig, vollkommen und rein. Deshalb demütige dich vor Gott. Am besten, wenn du betest und du irgendwie mit Gott reden möchtest, geh auf deine Knie. Nicht um zu betteln. Wir betteln nicht auf den Knien, sondern wir beten Gott an. Kinder Gottes sind keine Bettler. Oh, gib mir Kraft, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Nein, Kinder Gottes preisen den Herrn und während sie preisen, werden sie gestärkt. Und Gott sagt, steh auf, hier unten hast nichts zu suchen. Er wird uns aufrichten und er wird sagen, nimm dein Bett und geh nach Hause. Gib Gott eine Chance, gib Gott eine Gelegenheit, dann heißt es hier weiter, so seid nun Gott untertan. Du kannst nur dem Teufel widerstehen, wenn du Gott untertan bist. Vergiss die ganze Religion, die ganze Beterei, die ganze Singerei, die ganze, was weiß ich alles, das religiöse fromme Zirkus, vergiss es alles. Unterordne dich Gott. Das ist, wie man Gott eine Gelegenheit gibt. Und dann heißt es weiter, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Unterordne dich unter Gott. Steh unter Gott. Sag, Herr, ich bin dein Kind, ich gehöre nur dir und ich will niemand anders gehören. So seid nun Gott untertan und wirst. Und dann erst kannst du dem Teufel widerstehen. Du kannst nicht deine Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt nehme ich auf den guten Kampf des Glaubens, die Waffenrüstung und. Nein, du wirst gerüstet sein und du wirst stark sein, wenn du dich Gott unterordnest. Das ist das Geheimnis. Weiter noch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott. Also demütigt euch vor Gott, unterordnet euch Gott und dann als nächstes naht euch zu Gott. Sucht die Nähe Gottes, sucht die Plätze, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott wirkt, wo Gott redet, wo Gott sich gerne aufhält. Sucht dir eine dämonenfreie Zone, wo der Teufel nicht hinkommt und nicht hingehen will. Dann heißt es weiter, reinigt die Hände, ihr Sünder. Also wir müssen etwas tun, gib Gott eine Gelegenheit, reinige deine Hände. Dann sagst du, ich hab doch, an meinen Händen klebt doch kein Blut. Nein, aber du bestiehlst vielleicht Gott. Gib dem Herrn das, was dem Herrn zusteht, bring deinen Zehnten ganz in sein Kornhaus. Tu das, was Gottes Wille ist. Versuch nicht auf Kosten anderer, dich stark zu machen, dich groß zu machen. Wenn du stark bist, allein nur aus deiner eigenen Kraft und sonst gar nicht. Wir leben gerne auf Kosten von anderen. Bitte bet für mich. Bitte denk an mich. Nein, du sollst selber beten und selber an Gott denken. Reinigt eure Hände. An unseren Händen klebt mehr Dreck, als wir glauben und denken. Dann heißt es weiter, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Reinigt eure Herzen. Also Jakobus sagt uns schon die Wahrheit. Liest uns die Leviten vor. Reinigt eure Hände und heiligt euch, ihr Wankelmütigen. Einmal ho und einmal ha. So dieses Hin und Her, hoch und tief. Dann heißt es weiter noch, wie gibt man Gott eine Chance, eine Gelegenheit? Jammert und klagt und weint. Jammert, klagt und weint. Sei nicht so übermütig. Und da heißt es, euer Lachen wird sich in Weinen verkehren und eure Freude in Traurigkeit. Weißt du, sei nicht so übermütig. Ja, ich kann's, Halleluja, Und dann geht es. Sei nicht übermütig. Du weißt nicht, wie morgen der Tag aussieht. Sei bescheiden. Jammert und klagt, redet mit Gott, erzählt ihm. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Nicht, was du da vorne für die Veranstaltung abgibst und so weiter. Nein, da heißt es, und jetzt kommt es nochmal. Und viele Leute werden nicht von Gott erhört. Und haben eine verschlossene Tür bei dem lieben Gott. Und Fenster sogar auch noch. Da heißt es, verleumdet einander nicht. Und das ist heilige Hände hochheben. Verleumdet einander nicht. Redet nichts Schlechtes übereinander. Keine Schwätzerei. Verleumdet einander nicht. Wer weiß es? Vielleicht, weil du den Mann oder die Frau nicht richtig kennst, deshalb bringst du ihn im Verruf. Verleumdet nicht einander. Liebe Brüder, liebe Schwestern, manchmal ist es bei Schwestern schlimmer wie bei den Brüdern. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Verleumdet nicht einander. Gib Gott eine Gelegenheit, red nicht, richte nicht. Sei froh, dass es dir gut geht, dass du Frieden hast und bleibe in diesem Frieden. Harte Worte, was der liebe Jakobus hier schreibt, da ist Schluss mit lustig und mit diesem frommen Dasein. Übrigens, er war 30 Jahre lang Bischof in Jerusalem. Er weiß, was in der Gemeinde sich abspielt. Da ist manchmal so viel Streit und so viel Spannung und dergleichen. Und Gott möchte was tun und kann nichts tun. Weil so viel wiedereinander ist und gegeneinander ist. Statt dass sie miteinander gegen den Teufel kämpfen, kämpfen sie gegeneinander und sind einander in die Wolle und kommen nicht mehr raus. So, harte Worte. Und da ist Schluss mit der Frömmelei. Gib dem Argen keinen Raum. Lass Gott wirken. Lass Gott reden. Lass Gott richten. Lass Gott entscheiden. Gib deinem Leben eine andere Richtung. Hör auf mit deiner Scheinheiligkeit. Ich möchte hier Tacheles reden und einfach sagen, Leute, es hat keinen Wert, die fromme Religion. Vergiss, was da hinten ist. Vergiss, was du bist, was wir sind allein aus Gnaden. Niemand kann sich was einbilden. Ob jetzt Pastor oder Glied in der Gemeinde ist oder Bischof oder der Papst, niemand kann sich was einbilden. Wir sind alles von der Gnade abhängig. Auch der Petrus war von der Gnade Gottes abhängig. Wie viele Fehler hat der Mann da gemacht, liebe Zeit? Der hat versagt, ständig versagt. Und der Herr hat ihn lieb und fragt ihn noch dazu, Petrus, hast du mich lieb? Gib Gott eine Gelegenheit. Vergiss, was passiert ist, wie du den Herrn verleugnet hast, wie du schiefgelegen bist, was du verpasst und vermasselt hast. Gib Gott eine Gelegenheit. Gott eine Gelegenheit geben heißt, dem Teufel zu widerstehen. Nein, ich lebe von der Gnade Gottes. Unterordne dich Gott und dann widerstehe ihm. Und in dem Augenblick, wo du dich Gott unterordnest, lässt dich der Teufel in Ruhe. Das ist meine persönliche Feststellung. Da muss ich nicht kämpfen, da muss ich nichts tun, da muss ich mich nicht bemühen. Das macht alles dann der liebe Gott. Distanzier dich vom Teufel. Wirf ihn raus und sag, bitte, wenn du was haben möchtest, streit dich mit dem lieben Gott. Aber nicht mit mir. Ich habe dir sowieso nichts zu sagen. Du bist nicht mein Herr. Reinigt eure Hände. Gib dich nicht mehr ab mit negativen Dingen. Verschwende deine Zeit nicht mit unnützen Sachen. Gib Gott eine Chance und sag, Herr, jetzt bist du an der Reihe. Übernimm du die Schlüssel. Weißt du, wir singen manchmal gerne, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Aber dann kommt der Herr Jesus und sagt, du, ich möchte im Wohnzimmer schlafen heute Nacht bei dir. Ich muss in dein Haus einkehren. Und das nächste Mal sagt er, du, ich möchte mal zu deinem Kühlschrank. Ein andermal sagt er vielleicht, ich möchte zu deinem Sparbuch, deinem Girokonto. Du musst vorstellen, der Herr Jesus hat Ansprüche. Wenn er dein Herr ist, dann hat er Ansprüche über dein Leben. Dann bist du nicht mehr dein Herr, sondern er ist dein Herr. Gib Gott eine Gelegenheit und hör auf mit der Dummheit, dass du die Schuld woanders suchst, bei den anderen. Wenn irgendwo was schief geht, bist du immer selbst schuld. In aller Liebe. Ob du mich nachher noch lieb hast, weiß ich nicht, aber frag manchmal, Herr, was ist mit mir los? Warum ist das mit mir so und so? Gib dir selber Schuld für dein Versagen und nicht deinem Großvater. Und ich mag die ganze Seelsorgerei in unseren Tagen nicht mehr. Weißt du, da wühlt man und grabt man in der Vergangenheit, Ahnen und so weiter, bei der Großmutter und Großvater und dritten, vierten Glied. Vergiss es. Der Herr hat unsere Sünden vergeben. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Und dann irgendwelche Dämonen, da könnte noch irgendein Teufel irgendwo da hinten sitzen. Ich glaube nicht an Dämonen und ich glaube nicht an Teufel, ich glaube an Jesus Christus. Er hat das letzte Wort in meinem Leben. Such da nicht irgendwelche Schulter bei den Freimaurern oder Illuminatis oder Antichristen oder weiß ich sonst noch, bei wem oder bei der Ökumene. Such die Schuld immer bei dir selber. Da reinigt eure Hände. Sagt die Bibel, hör auf, zu den Seelsorger zu rennen, die dir Recht geben. Ach du arme Seele, was du alles durchmachst. Weißt du, was du suchst? Du suchst nur Streicheleinheiten, damit dein Ego gestreichelt wird. Weißt du, was du manchmal brauchst, was dich hilft und was dich rettet? Eine Ohrfeige. Entschuldigung, aber das würde dich heilen. Mann! Und was hat Jesus gesagt? Ihr Kleingläubigen! Ihr Kleinkarierten. Jesus hat die Leute manchmal ganz schön zurechtgestaut. Satan hinter mir. Das sind Ohrfeigen. Das ist, was einen befreit. Nicht arme Seele. Ach, mei. Vergiss es. Weißt du, dieses Ei-Ei machen, das bringt dich nicht ans Ziel. In aller Liebe. Was mich ans Ziel gebracht hat und das, was mir geholfen hat, das sage ich dir auch weiter. Dass jemand mir die Wahrheit knallhart an den Kopf sagt und sagt, bei dir stimmt das was nicht. Dann habe ich gedacht, entweder bin ich richtig und die sind falsch oder die sind falsch und ich bin richtig. Und dann musste ich mich auseinandersetzen. Gib Gott eine Gelegenheit, dass die Wahrheit dir gesagt wird. Und die Wahrheit ist es, was einen frei macht. Und nicht so bemitleiden lassen. Ach, meine arme Schwester, mein armer Bruder. Die meisten Leute suchen nur Streicheleinheiten. Die suchen nur Streicheleinheiten. Und ich sage euch eines, das verschlimmert die Lage mehr als alles andere. Das verschlimmert die Lage mehr als was anderes. Und hinterher merkst du, also es ist mit mir noch schlimmer geworden, seitdem ich in der Seelsorge war, seitdem man mir das und das erzählt hat. Weißt du was, wenn du in die Seelsorge gehst und wieder die alten Sachen vorkramst, von alles von früher, von anno dazu mal, du kreuzigst Jesus abermals. Denn Jesus ist gestorben, es ist vollbracht, wir haben ja gesungen hier. Es ist vollbracht. Und dann musst du nicht noch einmal bitteln und betteln, oh Herr Jesus, kannst du mir meine Schuld vergeben? Es ist vergeben. Der Schuldbrief ist zerrissen. Du bist ein Kind Gottes. Und da musst du nicht nochmals nachforschen und nachfragen, ist das wirklich sicher? Der Herr gibt uns die Garantie. Demütige vor Gott, heißt es hier beim Jakobus. Das ist, wie man Gott eine Gelegenheit gibt. Herr, du hast recht. Nicht der Seelsorger und nicht die Gemeinde und nicht die ganzen Scheinheiligen und Frommen. Du hast recht. Werde ganz klein vor Gott. Gott fängt immer ganz klein an. Vielleicht musst du wieder als Baby anfangen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich der Himmel sehen. Manche sind so versaut und vermurkst und vermagst, dass aus denen nichts mehr wird. Du musst dich vielleicht nochmals von vorne bekehren und sagen, jetzt mache ich Schluss mit aller Religion, ich fange jetzt mit Null an. Und es wird höchste Zeit bei einigen, dass sie mit Null anfangen, sonst brennt das Haus noch ab. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und folgende Verse, da heißt es, Gott kann nur die erhöhen, die sich demütigen, die sich erniedrigen, die nichts mehr aus sich machen wollen. Sich anstrengen, ich streng mich so an, ich bete Tag und Nacht. Du kannst beten bis ans Ende der Welt. Es wird nichts passieren. Petrus sagt, seid nüchtern. Seid nicht überspannt. Super fromm. Warte auf die Stunde Gottes. Lies mal 1. Petrus Kapitel 5. Und vielleicht musst du das auf den Knien lesen, weil du nicht anders verstehst, weil du zu hoch bist. Auf den Knien. Seid nüchtern, wartet auf die Stunde Gottes, überlasst ihm deine Sorgen. Werfet alle eure Sorgen auf ihn, aber zuerst einmal musst du nüchtern werden. Du sollst nüchtern werden, erst dann kannst du deine Sorgen Gott abgeben. Solange du nicht nüchtern bist, irgendwie religiös spinnst, Entschuldigung, und irgendwie da was vormachst und flatterst, kann Gott dir nicht helfen. Nüchtern bleiben. Hier bin ich Gott, anders kann ich nicht. Hier bin ich. Ich muss mich damit abfinden, das ist meine Situation. Hier bin ich nüchtern. Schlaf deinen Rausch aus, diesen frommen Rausch. Und dann kann Gott erst mit dir reden und arbeiten. Und dann bleibe wachsam. 1. Petrus 5, lies mal das durch. Warte auf die Stunde Gottes, überlass deine Sorgen ihm und bleibe wachsam. Das ist, wie man Gott eine Gelegenheit gibt. Und dann widerstehe dem Teufel fest im Glauben. Und das kann dir niemand abnehmen, dieses nüchtern werden. Du musst selber deinen Rausch ausschlafen. Das ist dein Rausch. Du musst selbst deine Sorgen Jesus abgeben. Das ist sind deine Sorgen, nicht meine. Du musst deine Probleme ihm ausliefern und du musst selber wachsam sein. Und dann, du musst selber widerstehen. Es ist dein Geschäft. Solange du es nicht gemacht hast, brauchst du nicht um Hilfe bitten von niemand. Gib Gott eine Gelegenheit. Er will zu dir kommen. Er will in deine Wohnung einziehen und Platz nehmen. Er möchte in deinem Leben seinen Thron aufrichten. Er möchte auf deinem Lebensthron sitzen und seine Herrschaft bei dir beginnen. Vater unser ist eine Proklamation. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Und dann betest du, unser Vater, mein Gott. Und dann kannst du noch irgendwo sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Noch nebenbei. Sei bewusst, Gottes Thron ist in deinem Leben. An dieser Schaltzentrale deines Lebens. Gott regiert immer noch. Er hat immer noch das Sagen. haben immer noch das letzte Wort, aber du musst es erlauben und auf Seite treten. In deinem Leben will der Lotse einsteigen. Als ich mit dem Schiff nach Helsinki einfuhr, in dem Hafen, obwohl der Kapitän das ganze Schiff durch die Ostsee gesteuert hat, von Rostock bis nach Helsinki, aber bevor es in den Hafen reinfuhr, das geht Millimeterarbeit. Und bevor es in den Hafen reinfuhr, hat das Schiff angehalten, da kam ein Lotse an Bord und der Lotse hat das Schiff übernommen. Und der hat in den Hafen gesteuert. Und der Kapitän musste auf der Seite treten. Der hat nicht mehr das Sagen gehabt. Und genauso ist es, der Lotse Jesus Christus, der Lotse Heiliger Geist, will dein Leben übernehmen und dich durch diese Klippe, durch diesen Engpass durchführen. Gib Gott eine Gelegenheit. Nein, das kann ich. Ich habe mein Diplom. Vergiss es. Gott will nicht dein Diplom sehen, sondern er kennt die Situation. Er ist schon x-mal gefahren mit großen, kleinen Schiffen. Er weiß, wie eng und wie schmal die Furt hier ist. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Gott hat das letzte Wort und will das letzte Wort haben. Gottes Welt funktioniert, ihr Lieben, mit dir und ohne dir. Nimm dich nicht so wichtig. Und ich sage dir die Wahrheit, es ist schockiert, was ich hier sage, aber ich möchte dir die Wahrheit sagen, Gottes Welt geht ohne uns weiter, ohne Deutsche, ohne Amerikaner, ohne Russen, ohne Juden, ohne niemand. Gott braucht das ganze Gesindel nicht. Ja, tut mir leid, aber so ist es. Die Welt geht weiter. Es sind unsichtbare, universelle Gesetze, die sind von Ewigkeit zu Ewigkeit da. Gott braucht das nicht. Das geht alles von selbst. Es funktioniert von selbst. Und ich merke, als der Teufel nicht wollte, dieser Luzifer, dieser schöne Engel, dieser helle Morgenstern, als der nicht wollte, dann hat er gesagt, bitte kannst gehen. Ein Drittel der Engel konnten gehen. Gott hat gesagt, ich verzichte auf euch. Und was hat er gemacht? Er hat sich Menschen geschaffen. Als die Menschen versagten, als Adam und Eva versagten, hat er sich den Noah erwählt. Als die Nachkommen Noahs versagten, Gott braucht nicht das ganze Gesindel, dann hat er sich den Abraham erwählt. Und als Israel versagt, hat sich Gott die Gemeinde erwählt. Jetzt können sie jammern, so viel sie wollen. Gott macht seine Geschichte weiter, mit und ohne uns. Aber wohl uns, wenn wir ihm eine Gelegenheit geben, ihm vertrauen. Das Reich Gottes ist in uns, Leute. In jeder Zelle, in jedem Lebewesen. Ich möchte heute eine Bibelstelle oder ein paar Bibelstellen mit euch teilen. Sprüche Kapitel 6. Ich nehme euch im Wald, in einem Ameisenhaufen. Dort wollen wir was zusammen lernen. Da heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Und sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Es gibt so viele faule Christen, die sollten mal zu einer Ameise gehen. Und Sprüche Kapitel 30, Vers 25, die Ameisen, ein schwaches Volk, und dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Und sie arbeiten ohne Aufseher und ohne Antreiber. Die Ameisen, geh hin zur Ameise. Da steckt eine Botschaft drin. Sie arbeiten ohne Aufseher und ohne Antreiber. Gib Gott eine Chance, eine Gelegenheit. Sie brauchen keinen Vorbeter und Vorsänger und Aufpasser. Sie brauchen keine Organisation. Sie brauchen keine Zentrale und keine Leitzentrale und kein Netzwerk. Das brauchen sie gar nicht. Die tun das von sich aus. Jede Ameise weiß, was sie zu tun und zu lassen hat. Diese kleinen Tierchen, die sind sehr klug. Und trotzdem vollbringen sie mehr und Größeres, als was sämtliche Netzwerke hier vollbringen können. Oder Organisationen oder was auch ist. Weißt du, sie machen es aus sich. Sie machen es aus sich. Sie machen es aus sich heraus. Gott hat in jedem Lebewesen dieses Prinzip hineingelegt. Nur wir Menschen haben das verlernt. Weil wir immer betätschelt worden sind. Ja, du brauchst einen Fürsorger. Du brauchst einen Sozialarbeiter, du brauchst eine Krankenschwester, du brauchst einen Doktor, du brauchst das und du brauchst das. Wir sind so vertätschelt. Wo ist das bei den Ameisen? Aus sich selbst. Gott hat es hineingelegt. In jedem Samenkorn ist dieses Gesetz drin verankert. Aus sich selbst geht der Samenkorn auf. Aus sich selbst. Und dann bringt es Frucht auf seine Art und Weise. Jedes Samenkorn geht von sich auf, sobald die Voraussetzungen stimmen. Wächst von sich aus. Da steht nicht der liebe Gott oder die Engel und zupfen und ziehen und sagen, Weizen wachse, Mais wachse. Jeder Samenkorn hat das spätere Leben in sich selbst. Und so auch jeder Mensch, du und ich. Wir haben das ewige Leben in uns selbst und jetzt heißt es, entwickle. Lass Gott arbeiten. Du brauchst nur dich selbst. Was du aus dir selbst nicht schaffst, wirst du es nie schaffen. Das gebe ich dir schriftlich. Was du aus dir selbst nicht schaffst, wirst du nie schaffen. Brauchst dich nicht mehr bemühen. Schaffst es nicht. Jede Entscheidung muss aus dir selber kommen. Jede Initiative muss aus dir selbst kommen. Ich will aufhören zu rauchen, zu saufen, zu fressen und sonst noch was. Ich will. Und es muss aus mir selber kommen. Da kann der Arzt sagen, was er will. Rauchen ist tödlich. Da können Sie aufdrucken, so viel Sie wollen. Können ganze Poster draufhängen auf die Zigarettenschachteln. Das wird nicht wirken. Es muss aus dir selber herauskommen. Ich will nicht. Mir reicht's. Bis hierher. Der Wunsch muss aus dir selber kommen. Jede Ameise kämpft, geht, entwickelt ihre Arbeit für sich selbst, aus sich selbst. Und dabei dient sie dem ganzen Ameisenhaufen. Während sie für sich selbst wirkt und arbeitet und kämpft, dient sie der ganzen Sache. Sie hinterlässt Spuren, Informationen für andere, für spätere Generationen oder die Nachfolgen. Dabei dient sie der ganzen Sache. Gott will, dass wir aus uns selbst etwas unternehmen, Geschwister, Gläubige, Christen. Aus uns selbst Gott freisetzen. Aus uns selbst. Nicht, dass jemand kommt und dir ein Watschen gibt oder dir die Hände auflegt. Nein, du fängst es an von mir aus. Ich will Gott dienen. Ich will den Herrn loben. Ich will das Reich Gottes bauen. Ich will. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Sie ist da, auch nachts, sie ist da. So ist die Sonne. Und so die Sonne kommt und geht von sich selbst. Das sind uralte Gesetze von Gott gemacht. Sie scheint, sie ist da auch, wenn du dich im Bunker verkriechst, in einer Höhle sitzt. Gott regiert. Ob du an ihn glaubst oder nicht, da wird er nicht böse. Er regiert, er hat das letzte Wort. Gott regiert, auch wenn niemand an ihn glaubt. Gott ist immer noch auf dem Thron. Auch wenn sie alle Gott ablehnen und sagen, Gott ist tot. Schau doch den Kommunismus an in der Sowjetunion. Der Gläubige, er lässt sich viel zu schnell entmutigen vom Teufel. Unterordne dich Gott. Gib Gott eine Gelegenheit in deinem Leben. Auch wenn der Teufel versucht, alles unternimmt, um die Schöpfungskrone zunichte zu machen, Menschen verstümmelt, Menschen von Gott entfremdet. Gott regiert dennoch. Gott ist immer noch da. Halleluja. Gott ist auf dem Thron, auch wenn der Antichrist da ist und der falsche Prophet. Gott ist immer noch da. Gott regiert, auch wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Gott ist immer noch da. Gib Gott eine Gelegenheit, jetzt in deinem persönlichen Leben hineinzukommen und was Gutes zu tun. Gib Gott eine Gelegenheit. Er ist immer noch da, auch wenn alle Menschen abfallen und sie alle den Glauben aufgeben und niemand mehr glaubt. Gott ist immer noch da. Er ist zwar traurig, aber er ist immer noch da. Gott regiert, auch wenn das Böse da ist. Gott regiert, auch wenn die Menschen ihm nicht gehorchen, gegen ihn rebellieren, ihn nicht ernst nehmen, keine Gottesfurcht haben, keinen Respekt vor Gott haben. Gott regiert dennoch. Die ewigen Gesetze, die gehen und kommen. Seine Gesetze, seine Richtlinien, seine Prinzipien, die sind immer noch da. Gib Gott eine Gelegenheit, jetzt persönlich in meinem persönlichen Leben hineinzukommen, was zu vollbringen. Gib Gott den ersten Platz in deinem Leben. Den ersten Gedanken. Morgens, wenn du aufstehst. Herr, guten Morgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich sag dir, dann ist dein Leben voller Zufälle. Dann ist dein Leben voller Zufälle, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. Nicht nach der Kirche, nicht nach der Gemeinde, nicht nach irgendwelcher Organisation, sondern nach dem Reich Gottes. Und weißt du, das ist mehr als nur, was du siehst vor den Augen. Reich Gottes ist Himmel. Reich Gottes ist die Welt Gottes. Und dann, weißt du, bei vielen Leuten stimmen die Prioritäten nicht. Zuerst muss der Herr als erstes sein, dann kommst du und dann kommt erst alles andere. Deshalb, der Herr muss der Erste sein, der erste Gedanke und der letzte Gedanke. Dann von ihm kommst du und zu ihm gehst du. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und du wirst Unglaubliches erfahren. Du wirst die Gnade Gottes erleben. Lege die Ketten ab, mit denen der Teufel dein Denken gefangen hält. Leg die Ketten ab. Die Vorurteile, die Meinung. Weißt du, die Menschen, die haben dir so viel eingeredet in der Schule und dergleichen, das musst du alles abschütteln. Den deutschen Geist, den europäischen Geist, den demokratischen Geist, die Mehrheit hat nicht recht. Jeder Einzelne ist vor Gott verantwortlich. Er steht oder fällt seinem Herrn. So fällt er seinem Herrn. Was du in einem Menschen findest, das ist eine Kosmos, eine Welt in sich selbst. Wir können nur bestehen, wenn Gott in unserem Leben hineinkommt und sein Geist uns leitet. Und dann passiert, dass ein Zufall nach dem anderen ist. Ein Wunderleben beginnt. So ist es, wie man Gott Platz macht in seinem Leben. Und ich sage jetzt etwas Schockierendes. Die Verbindung zu Gott ist so wichtig. Wichtiger als Atmen, Essen und Trinken. Die Verbindung zu Gott. Die Verbindung zu Gott. Ohne der Verbindung zu ihm werden wir vergehen, zerfallen in nichts und gar nichts. Und ich sage dir etwas, es reicht nicht an Gott, dass man nur Gott dankt. Ich danke Gott, dass ich alt geworden bin, dass es mir gut geht, dass ich satt bin, dass mir nichts fehlt. Vergiss, Gott braucht nicht zu danken. Da danken ihm andere. Milliarden von Engeln danken ihm. Loben und preisen. Sogar die ganze Schöpfung dankt. Die ganzen Bäume und die ganzen Tiere, sie danken Gott besser als wir alle miteinander. Aber ich weiß, steht, ob für Gott danken, bezahle ihm dem Höchsten dein Gelübde. Es reicht nicht aus, dass man über Gott redet, über Gott schwärmt, Gott anbetet oder betet oder von ihm begeistert ist. Nein, das reicht nicht aus. Sogar Wunder zu wirken reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, Dämonen zu vertreiben. Es reicht nicht aus, wenn du die Bibel liest. Es reicht nicht aus, wenn du in die Kirche ab und zu mal gehst oder regelmäßig gehst. Man muss ihn herrschen lassen über sein Leben. Unterordnet euch Gott. Das ganze Danken. Du kannst danken, so viel du willst, aber du ordnest dich Gott nicht unter. Bist ein Egoist. Ein Rebell. Die meisten Frommen werden noch vom Teufel regiert, statt vom Herrn Jesus Christus. Jesus will der Herr unseres Lebens sein, ihr Lieben. Der Herr des Lebens sein. Kann der Herr unser Leben korrigieren? Hat er das Vetorecht in unserem Leben? Und sagen, nein, so nicht, mein Kind. Hat er das letzte Wort in unserem Leben? Gib Gott eine Gelegenheit. Sind wir ihm völlig untertan, gehorchen wir seiner Stimme? Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, einem anderen folgen sie nicht, mit dem anderen wollen sie nichts zu tun haben, mit dem anderen geben sie sich gar nicht ab. Dienen wir ihm, auch wenn wir nichts verdienen? Warum nennen wir Jesus Herr, liebe Leute? Warum nennen wir ihn Herr? Nur so, weil er Herr ist? Nein, er will der Herr unseres Lebens werden. Was sind unsere Motive? Warum soll der Herr unseres Lebens sein, dieser Herr Jesus? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast, und dann kannst du wieder gehen. Bis zur nächsten Mahlzeit. Vielleicht, wir nennen nur Herr, weil wir Angst haben, weil wir die Not loswerden wollen, weil wir Angst haben vom Sterben, weil wir vielleicht in den Himmel kommen wollen, nennen wir nur ihn deshalb Herr. Würden wir an Jesus glauben, und dann auch noch glauben, wenn er nicht eingreift, kein Wunder wirkt, wenn er uns nicht heilt, im Gegenteil, wenn wir in die Irre gehen, würden wir trotzdem an ihm noch glauben und sagen, dein Wille geschehe? Oder sind wir immer nur so wie diese Leute in der Bibel, diese Maulhelden, Herr, Herr? Jesus sagt, es werden nicht alle ins Reich Gottes kommen, die nur Herr, Herr nennen. Glauben wir an Jesus nur, weil wir die Schmerzen loswerden wollen? Ich sage euch, die meisten Christen sind Schlaraffenchristen. Tut mir leid, aber so ist die Situation. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 13 und folgende Verse, ihr nennt mich Meister und Herr, und das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch auch gegenseitig die Füße waschen. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem folgt ihr, dem sollt ihr folgen und handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, Johannes 13, ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht nicht höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, dann werdet ihr glücklich sein. Das ist, wie man Gott eine Gelegenheit gibt. Tun, was er uns vorgemacht hat. Es reicht nicht aus, Jesus zu respektieren und zu sagen, großer Meister, das glauben die Buddhisten, das glauben die Hindus, das glaubt die ganze Welt. Jesus war ein großer Lehrer. Aber davon haben wir nichts davon. Viele rufen zu Gott nur in Notzeiten, Herr, 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 Herr. Da hörst du dieses Krakeelen und Schreien, dieses Geplärre. Und dann, wenn das vorbei ist, auf Wiedersehen, Herr Jesus. Der Mura hat seine Pflicht getan. Die anderen rufen den Namen des Herrn an, nur ein bisschen Hilfe zu erfahren. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, sagt Jesus, Lukas Kapitel 4, Kapitel 6, Vers 47. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Warum nennt ihr mich Herr? Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr hier zu tun habt? Und mit wem soll ich euch jetzt vergleichen, liebe Herr-Herr-Leute? Mit wem soll ich vergleichen? Und da nimmt er das Beispiel von einem Mann, der sein Haus baute. Zuerst hob er eine Baugrube aus, dann baute er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Und als ein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn sein Haus war auf dem Fels gebaut. Das ist Herr, Herr. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört, auch die Predigt hier heute Morgen, sich nur anhört, oh, hat er heute scharf gepredigt. Hat er heute uns die Wahrheit gesagt? Hat er? Und so weiter. Wer sich nur die Worte anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der sein Haus baut ohne Fundament und verzichtet auf alles, baut sein Haus auf dem weichen Boden, auf dem Sand. Bei einem Unwetter wird er dann unterspült, die Fluten und sein Haus geräten aus allen Fugen und stürzen krachend ein. Das ist die Geschichte. Und warum wir so viele Zusammenbrüche in unserer Gesellschaft heute haben, geistliche Zusammenbrüche, eigentlich dürfte es gar nicht vorkommen, gar nicht passieren. Wir haben alles, wir haben die besten Ärzte, wir haben die besten Psychologen, wir haben die modernste Technik, wir haben alles, dürfte gar nicht passieren. Aber die Seele, die Zentrale, die ist unterbesetzt. Da ist niemand da. Da ist niemand, der die Weichen stellt in unserem Leben. Da kommen die ganzen Züge nicht. Wie jetzt dieses Jahr in Mainz bei der Bundesbahn, da konnten die Züge nicht fahren und da fielen aus, weil die Weichensteller nicht da waren. Die waren alle in Urlaub oder krank. Und so sind das bei vielen Christen. Da ist niemand da, der die Weichen stellt. Viele rufen nur in ihrer Verzweiflung zum Herrn und dann erleben sie ein blaues Wunder. Wo ist der Herr? Der hat mir nicht geholfen. Ich habe gebetet. Ich habe gefastet. Ich habe hier vor Jahren jemanden gehabt in der Gemeinde. Die Frau war so sauber, adrett und stark, sprach mehrere Sprachen. Aber dann irgendwo, kannst du nicht fragen, was der Wille Gottes für mein Leben ist? Und sie hat gewusst, was der Wille Gottes für ihr Leben ist, aber sie hat es ignoriert. Und dann ist ein Nervenbündel, dass sie nicht einmal ihren Namen mehr schreiben konnte. Und ob sie heute noch lebt, weiß ich nicht. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Jesus sagt, dass nur der in den Himmel eingeht, der seinen Willen tut, den Willen des Vaters. Jesus will dein Meister sein, du sollst ein Leibeigener des Herrn Jesus sein. Ihm gehören mit Leib, Seele und Geist und sogar mit Haaren und Zehennägeln. Mit allem drum und dran sollen wir dem Herrn Jesus gehören. Er will unser Besitzer sein, unsere Autorität und unser Leben bestimmen. Gib Gott eine Gelegenheit. Weißt du, was das heißt? Tu, was er dir sagt. Und er sagt jedem was anderes. Mir sagt er das und dir sagt er das. Tu, was er dir sagt. Werde Täter des Wortes. Jesus sagt, warum nennst du mich Herr und tust nicht, was ich sage? Viele gebrauchen den Namen des Herrn Jesus als eine magische Formel. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Da hörst du an jeder Straßenkreuzung bald. Die geistliche Kriegsführung, Charismatiker und Pfingster. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Weißt du, was es ist? Missbrauch des Namens Gottes. Die Esoteriker tun das auch. Aber sie tun nicht, was er sagt. Es ist so einfach, Herr, Herr zu sagen. Oder in dem Namen Jesus. Es kostet eine ganze Portion Energie und Kraft, ihm zu gehorchen. Das, was er uns sagt. Das weiß ich schon. Aber weißt du, ich tue es nicht. Das ist das Problem. Was er gesagt hat. Sind wir schon uneingeschränkt Gottes Eigentum? Gib Gott eine Gelegenheit. Sind wir schon uneingeschränkt Gottes Eigentum? Zu wem gehörst du? Wessen bist du? Wem dienst du? Man kann im religiösen, geistlichen nicht neutral sein. Das kannst du nicht. Entweder Gott oder Satan. Und natürlich auch die Belohnung von beiden. Entweder so vom Herrn Jesus. Wessen Eigentum sind wir? Wem sind wir verpflichtet? Zu wem halten wir? Wem sind wir verantwortlich? Gib Gott eine Gelegenheit. Sind wir bereit, Gott nur Geld zu geben? Und manchmal will Gott gar nicht unser Geld haben. Gott sagt, ich will dich haben. Geh du in Mission. Diene mir so und so. Er will manchmal gar nicht unser Geld haben. Er will dich haben. Sind wir bereit, das alles zu leisten, was der Wille Gottes ist, zu opfern, unsere Zeit, sich einzubringen ins Reich Gottes, zur Ehre Jesu, unsere Talente Gott zur Verfügung zu stellen, mit unseren Talenten zu wuchern? Gott will dich persönlich haben. Dich persönlich. Hörst du mir zu? Kein Amen, kein Halleluja und kein Lob und Dank. Gott will uns persönlich haben. Er will dich persönlich haben. Sind wir bereit, Gott total in allen Dingen zu gehorchen? Und wenn wir das tun und wenn wir uns Gott persönlich ausliefern, wir werden verblüfft sein über die Resultate. Es wird dir nichts mangeln. Und du wirst kein Unglück fürchten. Und es wird alles glatt in deinem Leben gehen. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen, wenn du Gott persönlich gehörst. Gib Gott eine Gelegenheit, was zu tun, einzugreifen. Gott freut sich, wenn jemand an ihn glaubt, begeistert für ihn ist, sich ihm öffnet. Er vergewaltigt uns nicht. Er dringt nicht in unserem Leben ein. Er will uns nur freiwillig haben. Ganz persönlich und freiwillig. Weißt du, Gott braucht uns nicht. Er ist schon, hat genug. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Gottheit ist eine Dreiheit. Die brauchen niemand. Die brauchen keine Engel und die brauchen keinen Teufel und die brauchen keine Menschen und die brauchen auch keine Ameisen. Die sind schon ausreichend genug. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber er möchte mit dir Gemeinschaft haben, persönlich Gemeinschaft haben, mit dir persönlich reden. Du sollst ihn unterhalten. Warum hat sich Gott die Menschen geschaffen? Um uns der unsichtbaren Welt zu präsentieren. Ja, er will dem Teufel zeigen. Auch ohne dich, mein lieber Luzifer, geht die Welt weiter. Auch ohne dich, wir brauchen dich nicht und euer ganze Getue im Himmel. Wir brauchen es nicht. Ich kann mir andere Wesen schaffen. Und er findet andere Wesen. Und er schafft Wesen, die von sich aus etwas tun. Ameisen. Von sich aus. Ohne Aufseher und ohne Antreiber. Von sich aus, die freiwillig ihm dienen. Die von sich aus etwas für Gott unternehmen. Denen muss man nichts sagen. Hör mal, Bruder, wir gehen raus und missionieren. Du kriegst von dir aus ein Bedürfnis. Eine Lust und Freude. Von sich aus an ihm zu glauben, ihm vertrauen, ihn zu ehren. Die von sich aus ihn bekennen vor den Menschen. Ich glaube an Jesus. Er ist mein Herr. Die von sich aus auf etwas verzichten. Die von sich aus positiv sich entwickeln und sagen, mit diesem Dreck will ich nichts zu tun haben. Ich will mich auf Gott konzentrieren. Die von sich aus den Weg finden, wie man zu Gott kommt, ins ewige Leben. Die von sich aus etwas erreichen. Gott steht uns bei und er hilft unserer Schwachheit. Aber ich muss mich aufmachen. Ich muss dieses kleine Steinchen ins Rollen bringen. Alles, was du von dir aus erreichst, und ich sage dir ein Geheimnis, das ist meine persönliche Feststellung und Entdeckung, alles, was du von dir aus erreichst, das ärgert den Teufel wahnsinnig. Das ärgert ihn. Wie kommt er da drauf, Gott die Ehre zu geben? Von sich aus. Von sich aus. Wann immer du von dir etwas für Gott tust, wird Gott extra geehrt. Von dir aus. Der Teufel möchte dich anleiten zur Anbetung. Der war der Anbetungsengel. Dieser Thronträger. Aber du tust es von dir aus. Das hat dir niemand gesagt. Du bist für die Demonstration Gottes, damit der Teufel sich ärgert und sagt, guck mal, der tut alles von sich aus. Der hat es nicht nötig, aber der macht es von sich aus. Die Ameise braucht keinen Aufseher, keinen Antreiber. Die funktioniert von sich aus. Die trägt, und manchmal trägt sie größeren Brocken und größeren Zweig oder Blättchen und so weiter, als sie selber ist. Das Werk Gottes, die Schöpfung, das Reich Gottes funktioniert ohne Aufseher. Schau an, das wächst. Ohne Wachhund und ohne Organisation und Antreiber. Denn das Reich Gottes ist inwendig in uns. Die Schöpfung Gottes ist in uns. Jeder Engel, jede Kreatur hat es in sich. Die hat es in sich. Alles, was von Gott geschaffen ist, hat es in sich. Jedes wahre, wiedergeborene Kind Gottes hat es in sich, das Gesetz Gottes. Gott sagt, ich will ein neues Herz geben und einen neuen gewissen Geist in euch geben. Und ich will aus euch solche Leute machen, die in meine Wege wandeln, meine Gebote halten und. Ich will das machen. Wenn du den Geist Gottes hast, das machst du von dir aus dann. Ohne Vorschriften. Du weißt, was ich gehört und was nicht. Denn die Salbung ist es, die dich alles lehrt. Der Heilige Geist. Viele wissen gar nicht, was sie gehört, weil sie noch nicht das erlebt haben von sich aus. Sie brauchen immer einen Vormund. Immer einen Vorbeter. Aber das Kind Gottes weiß von sich aus, was man gibt und was man nicht gibt. Mit wem man sich abgibt und mit wem man sich nicht abgibt. Mit wem man zu tun hat und mit wem man nicht zu tun hat. Das Kind Gottes weiß von sich aus, du, der tut mir gar nicht gut. Oder die tut mir gar nicht gut. Der weiß von sich aus, was Gott gehört und was Gott nicht gehört. Was Gott will und was Gott nicht will. Das weiß man einfach von sich aus. Weißt du, das ist so, als wenn du Knigge gelesen hättest. Du weißt, wie man sich benimmt. Als Kind Gottes. Alle geistlichen Wesen haben das Gesetz Gottes in sich. Nur Ungeistliche, die den Heiligen Geist nicht haben, brauchen immer einen Katechismus, brauchen Vorschriften, brauchen Dogmen, brauchen Kommentare, brauchen Erklärungen, brauchen Seelsorger. Ja, wie macht man das? Du weißt es ganz genau. Dein Herz gibt deinem Geist Zeugnis. Der Heilige Geist in dir. Die Geistlichen, sie wissen alles, wie es weitergeht, was der nächste Schritt ist. Die Salbung lehrt dich. Die Salbung ist die göttliche Substanz. Sie lehrt dich und da brauchst du keinen Aufpasser und keinen Antreiber mehr. Der Heilige Geist, der gibt unserem Geist Zeugnis. Und nur Unmündige und Unreife müssen immer wieder jemand haben, der mit dem Stock dahinter steht. Oder dirigiert und anleitet. Nur Blinde und Taube brauchen Antreiber und Aufpasser. Nur solche, denen die Erkenntnis Gottes fehlt, brauchen Antreiber und Aufpasser. Nur solche, die keine Salbung haben, die brauchen Vorbeter und Vorsänger. Die brauchen Bewacher und Seelsorger. Die brauchen Fürbitter. Ich habe eines festgestellt. Eigentlich brauche ich als Kind Gottes keine großen Fürbitter. Ich kann selber beten. Und ich kann mit Gott reden, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich kann ihm genauso sagen, wenn ich Fürbitte bitte, dann nur für das Reich Gottes. Lies mal den Apostel Paulus, er hat für das Reich Gottes, damit das Wort Gottes laufe, damit er eine offene Tür habe. Dafür hat man Fürbitte. Aber beten, das kannst du selber. Das kannst du selber. Du brauchst keinen, der dich ständig motiviert. Aus sich selbst. Du merkst, da ist eine Lücke, da muss jemand was tun, da ist was kaputt, das muss repariert werden. Du siehst es von dir aus, von dir selbst. Durch die Ameisen will Gott uns lehren, was Reife und Mündigkeit ist. Aus sich selbst. Die ganze Schöpfung. Alles geschieht aus sich selbst. Alles aus sich selbst. Man muss Gott nur eine Gelegenheit geben. Nur offen sein und vernünftig sein und logisch denken. Und auf dem Teppich bleiben. Demütigt euch und seid nüchtern, hat Petrus gesagt. Man muss nur Gott eine Gelegenheit geben, auf Gott hören. Und schon passiert etwas von sich selbst. Da bringt man hervor. Plötzlich wächst etwas. Da denkst du, Mensch, wie habe ich das bloß geschafft? Wie ist das geworden? Es ist einfach von selbst geworden. Aus sich selbst. Gott will durch uns seine Größe demonstrieren, zeigen, wie stark, wie mächtig er ist. Und du brauchst dann keine Bevormundung. Es klappt. Es klappt. Du wirst verblüfft sein. Die Jünger, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir. Plötzlich handeln sie wie Jesus, reden wie Jesus, denken wie Jesus. Gott hat sehr viel vor mit dir und mit mir. Und wir sind das Baumaterial, wo Gott das Reich Gottes baut und benutzt. Aus sich selbst. Gottes Plan ist, dass du weitermachst aus dir selbst. Er gibt dir den Impuls, den Anstoß, den Segen, sein Amen. Und jetzt mach weiter. Widerstehe fest dem Widersacher und gib dem Argen keinen Raum. Wir haben in Russland, wo ich in der Schule ging, in unserem Lesebuch war eine tolle Geschichte, habe ich immer gerne gelesen, als so in den ersten Klassen. Da habe ich gerne diese Geschichte gelesen, da ist Fuchs kommt zu einem Gänsehaufen vorbei und will eine Gans sich schnappen, aber die Gänse beschließen, wir wollen zuerst mal beten und dann kannst du uns fressen. Du kannst dir aussuchen, wen du fressen willst. Und dann haben sie angefangen zu schnattern und so lange geschnattert, dass dem Fuchs der Appetit vergangen ist. Und wir sollen genauso mit Gott verbunden sein, Gott loben und preisen und uns gar nicht um den Fuchs kümmern, dem Teufel kümmern, das Negative kümmern, bis dem der Appetit vergeht. Und dann zieht er ab. Gott will dich gebrauchen, gib Gott eine Gelegenheit. Wir haben in der Bibel da die Kundschafter, da die 10 Kundschafter, als sie zurückkamen, wir können es nicht, wir können es nicht. Und da sind 2, Josua und Kaleb, die sagen, wir können es. Ins gelobte Land zu gehen, das Land einnehmen, die Riesen besiegen, die festen Städte einnehmen. Wir können es. Nein, wir können es nicht. Es liegt an dir, ob du Gott vertraust oder nicht. Und es lag an diesen, die 10 hätten genauso denken können wie die 2, Josua und Kaleb. Wir können es. Wir können es. Wir haben genug Zeichen und Wunder schon erlebt. In Ägypten, in der Wüste, im Roten Meer. Wir haben schon genug Herrlichkeiten Gottes erlebt. Und die 2 glaubten und die 2 erlebten das. Und die anderen blieben alle in der Wüste und verreckten dort. Gott interessiert sich nicht groß um die Ungläubigen. Ich muss eine Wahrheit sagen, weil wir da denken, der liebe Gott, wer nicht will, der hat's schon. Tut mir leid. Gott lässt sie dann liegen. Oh, ihr Kleingläubigen, sagt Jesus. Fang an zu glauben. Auch wenn ein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Sag einfach, mit Gottes Hilfe können wir es. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Mit Gottes Hilfe wird es mit uns weitergehen. Lass dich vom Teufel nicht blockieren. Gib dem Argen keinen Raum. Wir können es nicht. Wir schaffen es nicht. Du kannst eine Geschichte so lesen und so lesen. Wir Menschen nehmen uns manchmal so wichtig und glauben, wir sind die Einzigen auf dieser Welt. Nein, Gott ist noch da. Er hat das letzte Wort. Gib Gott eine Chance. Er will dich haben. Gott will nicht unsere Werke haben. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was wichtig ist. Gib Gott eine Gelegenheit. Gott will nicht unsere Geduld und nicht unsere Ausdauer und nicht unsere Mühe haben und nicht unser Perfektionismus haben und nicht unsere Heiligkeit oder Scheinheiligkeit. Weißt du, was Jesus und was Gott haben wollen? Unsere Liebe. Nicht unsere Werke. Er will deine Liebe haben. Liebst du mich? Er will unsere Liebe haben. Gott will einfach geliebt werden. Nicht nur angebetet und nicht nur, dass man ihm zuhört. Nein, er will geliebt werden. Alles, was er braucht, ist Liebe. Die Engel, die Geisteswesen, die können ihn anbeten und erledigen das alles. Aber er braucht Menschen, die ihn lieben. Das ist, gibt Gott eine Gelegenheit. Fang an, Gott zu lieben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Ist ein tolles Lied, oder? Die geht auf. Egal, was die Spatzen sagen. Egal, was die ganzen Maulwürfe sagen. Die Sonne geht auf. Und die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Engel sind zum Dienst geschaffen, sind dienstbare Geister. Aber was Gott braucht, sind Menschen, die ihn lieben. Und in der Bibel heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Er hat nicht gesagt, du sollst meine Gebote halten und du sollst dies und das tun. Du sollst regelmäßig in die Kirche gehen. Nein, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Da wird alles automatisch kommen. Als Nebeneffekt. Engel fürchten ihn und geben Gott die Ehre. Heilig, heilig, heilig. Der Teufel zittert. Lieben können nur Kinder und Angehörige, die zu ihm gehören. Wir sind etwas Besonderes, von Gott erwählt, von Grundlegung der Welt. Und zwar, dass wir ihn lieben. Verstehst du das? Gib Gott eine Gelegenheit. Gott sucht Liebe, weil er selbst die Liebe ist. Er will ein Feedback haben. Er will geliebt werden. Alles andere hört auf. Lies 1. Korinther 13. Die ganze Weisheit hört auf. Die ganze Weissagen hören auf. Die Zungensprache hört auf. Die ganzen Wunderwerke hören auf. Der Glaube hört auf. Die Hoffnung hört auf. Aber eins hört nicht auf. Und das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Und das ist die Gelegenheit, die Gott will, die er sucht. Hast du mich lieb? Nicht nur, dass du dein Leib verbrennst, dein Vermögen den Armen austeilst, ganze Hilfsaktionen startest und die Flüchtlinge sammelst. Nein, Gott will Liebe haben. Er will Liebe haben. In Apostelgeschichte 9, Vers 36 habe ich heute Morgen gelesen. Es hat mir gefallen, deshalb will ich das auch mit erwähnen. Das ist die Geschichte von der Tabea. Tabea ist eine Diakonisse gewesen in der Urgemeinde und sie hat viel Handarbeit gemacht, die Tabea. Apostelgeschichte 9, Vers 36 und folgende Verse. Und die Tabea ist gestorben. Die Tabea ist gestorben. Auch Diakonissen sterben. Auch liebe Menschen sterben, die Liebe üben. Auch die sterben. Tabea ist gestorben. Und sie hat vielen Armen geholfen. Sie wurde krank und sie starb. Aber da kamen plötzlich die Leute und haben Petrus gesagt, dieses Hemdchen hat mit Tabea genäht. Diesen Rock hat mit Tabea genäht. Die Hose hat mit Tabea kürzer gemacht. Das hat die Tabea für mich gemacht. Und das hat die Tabea für mich gemacht. Da heißt es hier, die Witwen zeigten unter Tränen die Kleidungsstücke, die Tabea für sie gemacht hatte. Gib Gott eine Gelegenheit. Die Kleider, die aus Liebe gemacht worden sind, genäht worden sind. Sogar Kleider sprechen über den Tod hinaus. Das hat die Tabea gemacht. Unsere Tabea. Und das hat ihr Leben verlängert. Das hat ihr Leben verlängert. Wie viele Kleider hast du schon genäht? Kleider der Liebe. Die Tabea hat mir das gemacht. Und die Tabea hat mir das gemacht. Die Tabea hat mir das gemacht. Wer wird dich einmal vor Gott mit Tränen erwähnen und vorzeigen? Das hat mir Schwester sowieso, Bruder sowieso gemacht. Welche Witwe wird es sein? Welche Weise wird es sein? Welche Arme wird es sein? Es geht nicht, dass wir gute Werke tun. Nein, es ist aus Liebe geschehen. Aus Liebe zu Gott. Die Tabea hat aus Liebe zu Gott all das gemacht. Welches Stück wird das Herz Gottes brechen und bewegen? Es geht heute um deine ewige Identität und die Kleider für die Ewigkeit. Welche Kleider wird jemand vorzeigen und sagen, das hat mir die Tabea gemacht? Es geht um deine Kleider, die du anhast. Und es geht auch um die Kleider, die dann andere anhaben durch dich. Das hat die Tabea gemacht. Dieses Jäckchen hat die Tabea gemacht. Das hat die Tabea gemacht und gewirkt. Kleider, die andere von dir bekommen haben. Nicht nur, dass du alles zu Caritas oder ins Kloster bringst oder so Rotes Kreuz. Nein, das hat jemand dir gegeben, speziell für dich. Hat sein letztes Hemd dir gegeben, womöglich. Aus Liebe, Barmherzigkeit. Das habe ich aus ihrer Schneiderei bekommen. Aus ihrer Hand, das ist ihre Handarbeit. Gott will nicht Dinge haben, die wir kaufen im Supermarkt und dann weitergeben. Nein, Gott will Dinge haben, dass wir mit unseren Händen gemacht haben und dann gewirkt haben. Handarbeit will Gott haben. Wir sind Gottes Handarbeit und wir dürfen Gottes Handarbeiter weiter sein. Die Nackten bekleidet haben, die Hungrigen gespeist haben, die Gefangenen besucht haben, die Schwachen gestärkt haben. Das ist, was der Herr sucht. Mein Hemd hat die Tabea genäht. Verschenk dich selbst wie Tabea. Und es kommt wieder zurück. Und dann kommt Petrus und sagt, nein, Tabea, du kannst nicht sterben. Die Gemeinde braucht dich. Das Reich Gottes braucht dich. Der Himmel braucht dich. Und dann sagt sie, Tabea, komm hoch. Und Tabea wacht auf und du siehst, ihr Leben wurde verlängert. Fange an, was zu tun, was den Teufel ärgert. Fange etwas zu tun, was den Teufel ärgert. Das ist Anbetung Gottes, meine Lieben. Ganz anders, als was wir vielleicht gewohnt sind. Suche nicht die Ehre bei Menschen, sondern such die Ehre Gottes, was den Teufel ärgert, von dir aus. Suche nicht deine Vorteile, sondern Gottes Vorteile. Und Vorteile für andere Menschen. Was bringt die weiter? Stärke jemand, nimm jemand unter die Flügel und sag, du hör mal, du bist schwach, aber der Herr ist stark und gemeinsam sind wir stark. Wir verbinden uns, wir vereinigen uns und mit Gottes Hilfe, wir schaffen es. Nimm dich zurück und lass Gott den Vortritt. Und dass andere Menschen, ja, du brauchst heute den Segen, heute Abend ist Segnungsgottesdienst. Du solltest, ich mache zu Hause Babysitter für dich. Oder sonst noch was. Gib jeden Tag eine Gelegenheit für Gott. Jeden Tag, versuch mal, jeden Tag, wenn du aufstehst, Herr, was für Gelegenheit, was für Möglichkeit habe ich heute, wo kann ich aus meinem Leben etwas machen zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung, zu deinem Lob? Wie heißt es in der Bibel? Lass die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Nicht dich und sagen, der Matthäus hat es getan. Nein, die sagen, der Herr hat es getan. Der Herr hat ihm aufs Herz gelegt, der Herr hat es ihm gezeigt. Der Herr. Nicht ich soll geehrt werden, nicht mir soll man danken, sondern dem Herrn soll man danken und preisen. Gib jeden Tag eine Gelegenheit, dass Gott etwas aus deinem Leben macht. Dein Leben gestaltet zur Ehre seiner Macht und Herrlichkeit. In der Schwachheit fang an, in der Schwachheit Gott zu dienen und du wirst dein Leben verlängern. Lass dich von ihm zum Segen machen für andere. Und Gott will dich zum Segen machen und zum Segen setzen. Und erst wenn andere gesegnet wurden, wirst du gesegnet werden. Glaubst du das? So steht es beim Abraham. Du sollst ein Segen sein, wo du auch hinkommst. Fang an, dein Leben zu einem Segen zu machen, dass du anfängst, Segensspuren zurücklassen. Nicht, dass die Leute sagen, Mensch, um Himmels Willen, wenn die nur verschwinden würde. Sondern, dass sie sagen, Lob und Dank. Oh, Lob und Dank, dass wir die Schwester hatten, dass die Schwester da war. Durch diese Schwester sind wir reich gesegnet worden oder durch diesen Bruder oder durch was auch immer. Dass die Menschen dich vermissen, weil sie Gott vermissen. Weil durch sie ist Gott gegenwärtig gewesen, wie bei dieser Tabea. Nimm dich zurück und lass Gott im Vordergrund sein. Red nicht über deine Krankheit, über deine Zipperleins, über deinen Mangel, über deine Schwierigkeiten. Fang an, über Gott zu reden. Werde voll von der Herrlichkeit Gottes. Gib Gott eine Gelegenheit. Jetzt hast du die Möglichkeit. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Gott will dich segnen, dich gebrauchen. Er will zu seinem Recht kommen. Er will, dass du von dir aus etwas tust. Und lass dir vom Herrn zeigen, was ist es? Das sind nicht große, weltbewegende Sachen. Es sind Kleinigkeiten. Das Hemd hat die Tabea für mich gemacht. Es sind Kleinigkeiten. Lappalien. Unbedeutend. Das ist gar nicht so wichtig. Aber das war für dich eine Überwindung, das zu tun. Und es hat was gekostet. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Halleluja. Fang an, Gott zu lieben und du wirst aufgehen. Du wirst Möglichkeiten finden. Vater, ich segne jetzt alle, die hier sind, die dein Wort gehört haben, die einfach dir eine Gelegenheit geben möchten. Und wenn du Gott eine Gelegenheit geben möchtest, streck deine Hand zum Himmel und sag, Herr, gebrauche mich. Ich will von dir gebraucht werden. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht durch was, ich weiß nicht womit, aber ich möchte einfach gebraucht werden. Tu es, wenn du ehrlich meinst. Wenn du nicht ehrlich meinst, lass die Hand runter. Das zählt nicht. Aber wenn du mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen sagst, lieber Gott, ich möchte von dir gebraucht werden. Und ich gebe dir heute meine Hände, meine Füße, meine Gedanken, meine Augen, meine Ohren, mein Herz. Gebrauche du mich, lieber Gott, wie du das möchtest. Ich möchte dein Leibeigener sein. Ich möchte deine Wege gehen. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte nicht nur immer Herr, Herr, Herr sagen, sondern nein, du wirst mich segnen, du wirst mir helfen und du wirst mir beistehen, wenn ich dich an erster Stelle in meinem Leben setze. Und jetzt möchte ich dich, Herr Jesus, an erster Stelle in meinem Leben setzen. Kannst du da Amen sagen? Amen. Gott segne uns.